Hallöchen, Danny.
Hallo, Alex.
Ja, willkommen bei Aus Kinder 8082. Ach Gott, nee, ich kann das.
Das ist das Intro.
Du bist
das hast du wunderbar gemacht. Ich bin
du machst es viel besser als ich, ja.
Daran merkt man, dass wir beide unterschiedlich sind. Du bereitest dich intensiv auf ein Thema vor und hast dann Schwierigkeiten, eine Begrüßung zu improvisieren. Bei mir ist genau andersrum. Das fällt mir leicht. Thematisch wird es bei mir dann dünn.
Ja, vor allen Dingen, ich habe heute schon einen Vortrag gehalten und da musste ich mich sogar auch noch an etwas Schriftlichem festhalten. Und jetzt bin ich wahrscheinlich einfach nur leer. Aber fürs Thema bin ich gut vorbereitet und du wirst auf dieses Thema fliegen. Das ist mein Hinweis für alle.
Gut.
Das ja, dann beginnen wir erstmal mit der. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, noch ein bisschen aufwärmen. Ja, wir beginnen mit der ersten Kategorie. Und die Kategorie lautet das Wort. Und du hast etwas mitgebracht, das ich nicht kenne, also das Wort. Und wir werden dazu dann frei unsere Gedanken dazu spielen lassen.
Das ist korrekt. Und wir leben ja in Zeiten von ChatGPT, das einem ja noch viel besser sagen kann als Google, was eigentlich ist. Und ich hatte, als mir das Wort eingefallen war, gedacht, ach, das muss ich mal gucken, woran das eigentlich liegt. Und habe ich dann gezwungen, es nicht zu tun, weil es viel lustiger ist, uns mit Unwissenheit zu begegnen und rauszufinden, was es damit auf sich hat, anstatt ich dir jetzt einen Vortrag halte.
Ja, und welches Wort ist das nun?
Mein Wort heißt.
Also die Spannung war wirklich jetzt unerträglich.
Ich hoffe, ich hatte es noch nicht. Ich komme wieder in das Dilemma, das ich nicht weiß, hatten wir schon. Lichtschalter.
Nee, kommt mir nicht bekannt vor. Also das Wort schon, aber nicht, dass wir es schon hatten. Lichtschalter. Was? Da geht mir irgendwie kein Licht auf.
Also okay. Ich hab's aus einer Sache
Schluss gemacht. Mit den schlechten Wortwitzen.
Du hast also. Auch in einer Plattenbauwohnung gewohnt. Ich habe es aus einem Grund, und dann ist so eine Assoziationskette entstanden, aus einem Grund mitgebracht, weil ich... Wenn ich bei meiner Schwiegermutter in Brandenburg bin, kriege ich Kindheitserinnerungen, weil die ja auch noch in einem Neubau, DDR-Neubau, Plattenbau wohnt. Und das sahen, wenn man da auf den Lichtschalter gedrückt hat, macht der Sicherungskasten drrr, so ein komisches Summgeräusch. Also ganz woanders in der Wohnung summt etwas, wenn man auf einen Lichtschalter drückt. Kennst du dieses Phänomen?
Ja, ich habe das schon lange nicht mehr gehabt, aber als du es gerade gesagt hast, ging sofort eine ganze Erinnerung bei mir hoch. Und ich habe das damals sehr geliebt, muss ich sagen. Weil ich habe häufig damit auch gespielt. Manchmal den Knopf auch einfach länger gehalten und dann macht obwohl ich dann auch wieder Angst hatte, dass irgendwas in Brand gerät oder irgendwie kaputt geht. Aber irgendwann merkt man, nö.
Nö, es geht einfach. Und ich habe es deshalb mitgebracht, weil habe ich ihm gar keinem erzählt, außer dir jetzt. Du bist der Erste, der das hört. Ich krieg so Kindheitserinnerungsgefühle. Kennst du das, wenn man so durch Geräusche oder Gerüche ja so angepiekst wird und auf einmal denkt man, ist wieder 7 Jahre alt? Und dieses, wenn ich bei meiner Schwiegermutter bin, dieses Geräusch, dieses, wenn die in die Küche geht, mal dritt und im Flur geht's, macht für mich so ein wohliges, gemütliches Gefühl. Ich kann das ganz schlecht erklären, aber das Geräusch ist bei mir offensichtlich so fest drin, dass ich das mit meiner Kindheit in Verbindung bringe.
Also Töne sind ja bei mir witzigerweise mit Zügen total verbunden. Mhm. Allerdings ist das schon gar nicht mehr so unbedingt Kindheit, sondern ganz aktuell, ich kann raushören, welche Regionalbahn oder welche Regionalexpress gerade zu spät ankommen wird. Ja. Also ich höre diese Maschinengeräusche und die sind schon so tief drin, dass wenn ich die auf einmal anderswo als in Köln höre, dann bin ich auf einmal in Köln. Also das bringt mich sofort ganz schnell hin. Und bei Gerüchen gibt es eine Sache, die macht sofort was mit mir. Und das sind diese U-Bahn-Gerüche.
Da kann ich auch ein ganzes Kapitel zu sprechen. Erzähl. Ja.
Und ich weiß noch, also bei mir sind U-Bahn-Gerüche vor allen Dingen aber mit meiner Kindheit in der Ukraine-Sowjetunion sehr stark verbunden, weil dort in Kharkiv gibt es eine U-Bahn, in Rostock gab es ja keine. Und ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren in Prag war, die haben auch noch die gleiche Metro, ich glaube die gleichen Metrobahnen sogar noch, wie sie auch in der Sowjetunion benutzt worden sind. Und da war sozusagen dieser Duft, der kam hoch. Und ich hatte irgendwie kurz das Gefühl, ich wäre gar nicht in Prag, sondern ich wäre auf einmal wieder in Kharkiv. Und dann gehst du auch noch so diese zur U-Bahn dann runter und dann siehst du auch noch so irgendwie so Dinge, die einen auch noch total an Kharkiv erinnern. Und wenn du dann in Prag dann auch wieder hochgehst im Zentrum und dann siehst du manche Gebäude, die, sagen wir mal so aus dieser, ich glaube, man sagt immer aus der stalinistischen Architektur, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt, aber man sagt das immer, Stalinbau, ne? Das sagt man ja auch in Berlin. Und das hat dann bei mir dann auch so Erinnerungen hervorgerufen. Ich muss dir sagen, ich habe dann auch so ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Also so krass hat dann dieser Geruch mich im Grunde genommen in die Kindheit wieder reingezogen.
Ja, ich habe das auch heute noch. So Urlaube fange für mich, da höre ich mir an. Zum Beispiel habe ich nach Hamburg fahre. Die Hamburger U-Bahn hat ja so einen ganz eigenen Geruch. Oder auch die Berliner, auch riecht auch ganz anders als Köln. Das merkt man mal. Können wir mal zu Wetten, dass gehen mit?
Ich stelle mir einfach nur vor, wie da irgendwie 20 U-Bahn-Tunnel aufgebaut werden. Aus unterschiedlichen Städten. Und dann muss man aber so schnuppern.
Genau, und ich lecke immer so den Handler von der Rolltreppe ab. Also.
Ja, Lichtschalter.
Und es gab ja auch immer, gibt es ja heute nicht mehr, diese, die meine Schwiegermutter eben auch noch hat, diese weißen Rahmen mit den schwarzen Tasten drin, wo man so gedrückt hat. Ist auch für mich total die Kindheitserinnerung.
Das Lustige ist, wir sind ja 94 in eine sanierte Plattenbauwohnung eingezogen und da sind dann neue Schalter gewesen. Mhm. Und mein Schalter, also der im Jugendzimmer war, ich weiß nicht warum, hatte so eine Zweiklickschaltung. Das heißt, man musste, um das Licht anzumachen, nicht nur einmal klicken, sondern zweimal klicken. Das hat, glaube ich, irgendwie bei mir 3-4 Jahre gebraucht, bis ich das irgendwann gecheckt habe.
Verstehe ich nicht.
Ja, ich glaube, es war ursprünglich so gemacht, wie übrigens bei meiner Oma. In Kharkiv war das auch so, aber da sind dann einfach zwei unterschiedliche Konstellationen von Lampen angegangen. Also du hast dann so im Wohnzimmer zum Beispiel irgendwie acht Lampen angegangen oder nur 4. Also damit das mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler wird. Und ich glaube, die gleiche Idee hatte man dann auch für mein Zimmer, aber hat man nie so verbaut, sodass ich also einmal klicke und dann passiert erstmal nichts. Und dann klicke ich und dann passiert erst was. Und beim Ausmachen genauso. Also man klickt und es geht nicht aus, sondern erst beim zweiten Klick.
Ah ja. So, und jetzt müssen wir natürlich besprechen, warum sucht das denn? Und heute sucht es nicht mehr. Was ist denn da im Busch?
Hast du das wenigstens in ChatGPT recherchiert?
So, wir kommen jetzt zum großen Mysterium. Was hat das mit uns heute zu tun? Erstens meine Kindheitserinnerung an meine Schwiegermutter, die ja wieder hervorgerufen wird. Zweitens, ich wohne jetzt seit 4 Jahren in einer Wohnung, wo also normale Lichtschalter, wie man sollte kennt, klack, klack, aber einer surrt auch im Sicherungskasten, im Flur. Wenn ich dann Flur drücke, macht es auch im Sicherung viel leiser als im Plattenbau, aber auch jetzt bin ich vollkommen durcheinander. Warum machen nicht alle das Gleiche?
Wieso surren nicht?
Und dass dieses Surren, und jetzt kommt das Nerdige an der Sache, für alle Nerdinnen und Nerds, das Surren ruft nicht Kindheitserinnerungen hervor, weil es leicht anders ist als das Plattenbausurren der 80er Jahre. Also es ist schon so spezifisch anders, dass allein das Surren ist es nicht, was mich mehr in die Kindheit zurückversetzt, sondern es muss das spezifische Plattenbausicherungskasten Halliger Flursurren sein. So, ich bin vollkommen im Wahnsinn unseres Ostkinder-Podcasts angekommen.
Also da freue ich mich, dass doch jetzt bei Spotify so eine Kommentarfunktion ist. Bei YouTube übrigens auch, also falls hier jemand zuhört und sagt, Mensch, warum sind die nicht auf YouTube? Wir sind auf YouTube und ich würde mich freuen, wenn wir hier vielleicht einen Elektro-Nerdin haben und uns das mal erklären kann, warum das eigentlich so ist. Oder zumindest ChatGPT fragt, weil wir machen das jetzt nicht mehr. Ich finde viel witziger, dass ich gar keine Lichtschalter mehr habe, beziehungsweise es sind weniger Lichtschalter und das ist irgendwie eine absolute Ironie, weil ich habe dieses Philips bla irgendwie Zeug, so dass das geht an, wenn ich in die Nähe von meinem Zuhause komme, also so Geofencing nennt man das ja, und geht dann auch aus, also zumindest glaube ich das, also mir sagen einige, es geht nicht aus. Ich kann das ja nicht. Ich kann das ja nicht nachprüfen. Also schon, ich könnte da natürlich in die App reingucken und schauen, ist das Licht noch an oder nicht. Und merke aber, dass es manchmal, wenn ich einfach nur ins Schlafzimmer gehe und es ist total dunkel, dass mir irgendwie so ein Lichtschalter fehlt. Also ich habe zwar natürlich einen Lichtschalter, aber wenn ich den jetzt anmache, dann habe ich das System durcheinander gebracht. Und jetzt,
man merkt, dass du alleine wohnst, du hast so Single-Sachen, die sich für mich nicht erschließen. Allein die Vorstellung, das geht ja nur, also stell dir mal vor, du wohnst nicht allein zu Hause und du gehst und dann geht's Licht aus. Niemand anders sitzt noch drin.
Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Aber ich habe das Problem, Thema Lichtschalter. Wir haben eine Küche. Wir sind ja umgezogen, hatte ich eben schon erwähnt. Und in der Küche, wir kochen ja sehr, sehr viel, gab es keine Tür. Ich habe meine Vermieterin gebeten, können wir nicht eine Tür haben? Und da hat die uns auch die Tür eingebaut. Problem ist, da es keine Tür gab, war der Lichtschalter auf der rechten Seite. Aufgrund der Küchenzeile und diesem ganzen Equipment kann der Türanschlag aber auch nur auf der rechten Seite sein. Was bedeutet, wenn du in eine dunkle Küche reinkommst, machst du die Tür auf, müsstest du die Tür aufmachen, Tür zumachen und dann könntest du das Lichtschalter drücken.
Das klingt furchtbar für mich.
Richtig, und deshalb habe ich das viel easier gemacht als du. Ich habe mir einfach eine kleine Glühbirne an die Decke gemacht, auf der anderen Seite, die mit Bewegungsmelder funktioniert. Das heißt, immer wenn ich in die Küche komme, macht es klack. Und das Licht geht erstmal ein bisschen Licht nur an, dass ich was sehe und kann dann gucken, wie ich das große Licht oder welches Licht mache ich überhaupt an. Das ist nämlich schlau von mir gewesen. So. Und mittlerweile merke ich, wenn ich woanders bin, wie meinen Eltern gehen in Küche, erwarte ich, dass von alleine das Licht dann geht, geht's aber nicht, ein Stolper dann immer. Weil ich so gewohnt, weil so routiniert bin ich gewohnt, sobald ich einen Schritt in die Küche mache, geht das Licht an. Ja.
So, und jetzt lege ich einen drauf. Ich bin ja sehr faul.
Ja. Also, ach was.
Also erstens kriegt man zu diesem Philips-System, also es gab dazu noch Lichtschalter, die klebt man dann im Prinzip an die Wand und dann sind die halt per Funk verbunden, kleine Batterie drinne, hält wahrscheinlich so 2-3 Jahre und dann kann man diesen Lichtschalter benutzen. Ich habe aber diesen Lichtschalter bisher nirgendwo angeklebt, weil ich es doof finde, ihn genau dort anzukleben, wo schon ein Lichtschalter ist. Ich finde das irgendwie nicht ästhetisch. Aber eine andere Stelle ist mir auch nicht mehr eingefallen und dann habe ich gedacht, nee, keine Lust auf dieses Handwerk, obwohl es ja nur kleben ist.
Du könntest sie mit hier herumtragen.
Meinst du so eine Hosentasche? Und immer wenn ich mich setze, geht's dann an. Dann höre ich dann auch so ein kleines Klicken immer. Dann denken andere, dass meine Hüfte gerade irgendwie kaputt ist, aber es ist nur ein Lichtschalter. Nun gut, jetzt gibt's aber noch ein zweites. Ich habe mir irgendwann zu Weihnachten...
Fußschalter, auf dem Fußboden, dass wir nur also einfach mit dem Fuß drücken, wie so in so gastronomischen Betrieben, in so Großküchen, wo dann immer die Tür alle eine aufgehen.
Ja, oder für zum Diktieren hat man damals ja auch so Pedalen gehabt. Hätte ich auch gerne zu meiner Abschlussarbeit gehabt. Aber ich wusste nicht, wo man sowas kriegt. Und dann habe ich mal recherchiert, die sind dann auch teilweise sehr teuer gewesen. Heute ist das ja alles Pillepalle. Heute redet man rein und dann ist es schon transkribiert. So, und jetzt kommt's. Ich habe mir zu Weihnachten, weil ich nicht wusste, was soll man mir schenken und so, habe ich einen Bewegungsmelder mir schenken lassen von diesem gleichen System, weil ich dachte, wenigstens im Bad wäre das ja nicht schlecht. Weil das nervt mich immer, dass ich dort einen Lidschalter benutzen muss.
Wir sind alle Nerds.
Ja, ich habe natürlich diesen Bewegungsmelder noch nicht installiert und ich rede nicht von Weihnachten 2024. Aber das hat mich jetzt irgendwie dazu gebracht, vielleicht werde ich den Bewegungsmelder doch noch heute installieren. Aber wenn ich es heute nicht schaffe, dann wird es auch nichts mehr mit morgen.
Auf jeden Fall wissen wir jetzt alle, dass wir zum nächsten Weihnachten alle so einen Tesa Power Strip schenken können, damit die Lichtschalter gut kleben.
Ich glaube, am einfachsten wäre es, man kommt direkt vorbei und macht es einfach für mich. Das ist deutlich zuverlässiger im Endergebnis.
Also, abschließend zu dem Wort ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich bin ja als Kind noch in so einem Altbau groß geworden, kann ich mich kaum erinnern, mit 4 Jahren oder 5 Jahren dann diesen Plattenbau gezogen, wie man heute modern sagt, und dann eine Neubausiedlung, so Nachwende, Reihenhaus. Und als ich nach Köln gezogen bin, meine erste Wohnung, gab es im Keller, zum Thema, was hat mit uns heute zu tun, auf einmal so Überputzbakelitschalter, die kannte ich gar nicht, fand ich total fancy. Weißt du, diese runden oben, die man so nach oben und unten klickt, die es jetzt bei Manufaktum wieder für 100 Euro das Stück gibt. Ja. Weil ja Köln ja so zur Bombe waren, die haben ja einfach alles draufgebaut. Und so war ich auf einmal wieder mit Vorkriegstechnologie hier in Köln konfrontiert, die aber cool war irgendwie. Ja.
Und dann gibt's ja noch diese Lichtschalter, wo man so drehen muss.
So ja, das waren die, genau. Die haben teilweise mit zum Drehen und zum Hoch und Runter, je nachdem, also verschiedene Generationen. Auf meinem WLAN damals stand auch immer noch Reichspost, da hatten die auch den Adler, glaube ich, nur weggekratzt, grob mit dem Hakenkreuz. Aber also immer wenn die Techniker von der Telekom kamen, immer hoch erfreut über unsere Keller.
Ja, noch zum Abschluss, bist du mehr ein Kippschalter-Fan oder ein Drückschalter-Fan?
Tatsächlich bin ich großer Fan, ich weiß nicht, ob es sich durchgesetzt hat, des Drückschalters mit diesem schwarzen Knopf. Bei der Kippschalter, wenn du mehrere Lichtschalter hast, kann man sich nie dran gewöhnen, ist das Licht an oder aus. Also ist der Lichtschalter aktiviert oder nicht, weil manchmal so oben an und manchmal so unten an, manchmal unten an und manchmal oben aus und manchmal gar nichts davon.
Ich hätte nicht gedacht, dass daraus jetzt noch eine richtig gute Antwort wird. Aber
ich habe das bei meinen Eltern zum Beispiel. Meine Eltern haben 2 Deckenlampen. Die haben so ein großes Wohnzimmer, halb Essbereich, Wohnbereich. Und die haben diverse Schalter, Lichtschalter, die keine Funktion haben. Und ich habe, die wohnen jetzt seit 11 Jahren da und ich verstehe nicht, warum. Weil wir haben alle Leitungen, die aus der Wand gucken, bedient. Und trotzdem gibt es 2 Lichtschalter im Wohnzimmer. Und wenn ihr drauf seid, passiert einfach gar nichts. Die sind für irgendwas da und kein Mensch weiß es. Aber vielleicht ist das ja auch wie bei dir, weil man muss vielleicht beide gleichzeitig anmachen, den anderen aus, dann passiert was, aber wir haben es noch nicht raus.
Müssen synchron gedrückt werden an 2 Enden des Zimmers. Danny, geh rüber, wir müssen das Licht im Wohnzimmer anmachen.
Und ich weiß gar nicht warum, fällt mir jetzt noch ein, wir hatten auch wie im Plattenbau mal renoviert einen Lichtschalter abgenommen und es ist ja auch nur so Klingeldraht oder ich weiß nicht, wie ist denn das? Nee, eigentlich nicht, ist eigentlich total gefährlich, ne? Man konnte aber im Relief damals da in Plattenbau Lichtschalter, meine ich, anmachen, indem man die Kabel aneinander gehalten hat. So,
also da hätte ich mich im Leben nicht dran getraut. Ich habe wirklich Angst vor Strom. Kennst du das? Also so Angst vor Strom? Also es gibt ja Leute, die haben so irgendwie da gar keine Angst, aber...
Also ich habe so ein Messgerät. Also ich schalte einfach die Sicherungen raus, und zwar alle. Ich bin sicherheitsbedürftig, genau. Ich mache Sicherungen alle raus. Und dann ist es auch immer wichtig, den Sicherungskasten zuzumachen, beziehungsweise einen Zettel dran zu machen, dass nicht jemand denkt, die Sicherung raus, macht sie wieder an. Und dann los geht's. Aber ich bin nicht sonderlich gut. Ich habe letztens im Bungalow da in Thüringen, ist mir eine Steckdose verschmorgelt, weil ich es nicht ganz richtig angeschlossen habe. Dann fing die so an zu qualmen. Das war nicht gut. Man soll das Leute machen lassen, die sich damit auskennen. Da hast du vollkommen recht.
Ich finde auch. Vor allen Dingen nach dieser Geschichte bin ich überzeugt davon.
Mein Vater lag im Krankenhaus hier in Ports schon mal, weil er versucht, einen Elektrogrill zu reparieren und hatte dann so richtige Brandmale an den Händen, wo der Strom in ihn eingedrungen ist.
Meine Angst ist absolut berechtigt, merke ich gerade. Scheiße.
Seitdem hat mein Vater Verbot, Elektrogeräte auseinanderzubauen.
Ja, genau. Sowas soll man nicht machen. Außer man kennt sich aus. So.
Das war das Thema Lichtschalter. Thema.
Das Wort. Das
Wort. Wir knipsen jetzt das Thema aus, das Wort aus.
Wunderbar.
Du bist hier für die Worte, du bist viel besser in Wortwitzen als ich, merke ich wieder.
Niemand hat mir bisher gesagt, dass ich gut in Wortwitzen bin. Das hat einen Grund. Ich bin total
Du hast ja diese journalistische Herangehensweise, direkt eine Überschrift im Kopf zu haben.
Nee, ich mag einfach schlechte Wortwitze. Und manchmal, ganz, ganz selten, kommt man gut da raus. Ich sage immer, einer von 100. Und das Problem ist, dass man natürlich mit mir nicht so lange am Stück zusammen ist, dass man unbedingt die Chance hat, diesen einen Wortwitz zu hören, sondern nur die restlichen 99. So.
Für alle neuen Hörerinnen. Wir haben lange keinen Höreraufruf mehr gemacht. Übrigens, ich finde, wir könnten mal wieder Spread the Word machen, dass die Leute uns mal weiterempfehlen. Wir stagnieren hier auf einer Ebene, und es geht einfach wieder zurück nach vorwärts.
Das stimmt. Ihr könnt uns gerne weiterempfehlen. Vor allen Dingen, was wir immer wieder sehr gerne hören, ist, dass natürlich unsere Themen ja gar nicht alt werden. Das sind ja keine Nachrichten gewesen, sondern es sind ja alles Themen, die vor 3, 4 Jahren gemacht worden sind und die heute genauso aktuell sind, weil sie natürlich ein bisschen auch in die Geschichte reingeguckt haben. Und von daher können viele dann immer direkt loslegen. Manche mögen das ja gerne von Folge 1 bis sozusagen Folge 50 plus zu bingen, wie man so schön sagt. Manche springen auch gerne rein, gucken hier, beziehungsweise hören dann das eine oder andere rein. Aber auf jeden Fall gibt es genügend Stoff. Und jetzt kommen ja die Ferien in den unterschiedlichen Bundesländern, früher oder später. Also perfekt, um den Leuten nochmal eine Empfehlung weiterzugeben. Und wir freuen uns natürlich auch über weiteres Wachstum.
Und selbstverständlich über Einladung. Wir sind Civis Medienpreisträger, kann man so sagen. Ist jetzt ein Jahr her. Wir sind Expertinnen. Also man kann uns ja durchaus einladen als Gäste in anderen Podcasts, Produktionen, Filme, Reportagen. Das ist ja mein Lebenstraum. Ich würde gerne einmal noch in meinem Leben anonym so verpixelt was sagen.
Ja, dann musst du nur, wie soll ich sagen, ein bisschen was Schlimmes sagen wollen.
Gut, ich bin gespannt auf das Thema, denn du hast uns was mitgebracht, was du etwas ausrecherchiert hast. Du sagst, es würde mich beflügeln oder so ähnlich und ich bin ganz gespannt, weil ich weiß nicht, um was es geht. Darf da mein Laiensenf dazugeben und du referierst uns das mal hier schön, damit wir alle hinterher schlauer als vorher sind.
Ja, da ist direkt auch wieder ein Wortwitz bei mir auf der Zunge, denn dieses Thema ist keine Luftnummer. Fliegen, Luft, du rätst ja gerne. Was könnte es für ein Thema sein?
Flugzeuge.
Flugzeug ist schon mal sehr gut.
Flughäfen.
Nee,
Fluggesellschaft.
Wir entfernen uns wieder.
Herbert Grönemeyer.
Nee, Also Flugzeug war schon gut.
Flugzeug. Dachte,
ja. Also es geht um ein ganz bestimmtes Flugzeug. Es geht nämlich um den Airbus 380. Und das ist auch das Thema. Und jetzt denkt man sich
Airbus
so.
Der Airbus 380?
Ja, der Airbus 380. Und jetzt denken alle so, hä? Was hat denn das mit Ostdeutschland zu tun? Oder
was
mit
hat
der
denn
DDR?
Das mit Ostdeutschland und der DDR zu tun?
Und das ist aber ein Thema, das ich hier und da schon immer mal wieder hab durchblicken lassen, weil das mich wirklich beschäftigt und mich bis heute immer noch ein bisschen traurig macht. Muss aber zugeben, nach der Recherche dieses Themas bin ich ein bisschen weniger traurig, weil ich auch natürlich darüber was gelernt habe. Und die Frage ist ja, warum macht es mich traurig? Der Airbus 380 wäre beinahe in Rostock beziehungsweise in der Nähe von Rostock gebaut worden.
Darf ich kurz fragen? Hm? A380 ist dieses riesengroße Ding, richtig?
Dieses riesengroße Ding, dieses mit den zwei Etagen, das nicht mehr gebaut wird, weil es sich sozusagen nicht mehr lohnt. Das hat ja nicht sehr lange durchgehalten. Und natürlich ist das jetzt übertrieben. Also ich spoilere jetzt schon mal. Der A380 wäre wahrscheinlich nie in Rostock gebaut worden. Aber es gab eine Zeit, ein paar Jahre in den 90ern, wo es eine sehr große Hoffnung gab, dass der Airbus 380 zumindest zusammengesetzt wird in Rostock. Und diese kleine Geschichte, beziehungsweise die Frage, warum ist der Airbus 380 eigentlich nicht gebaut worden in Rostock, der bin ich nochmal nachgegangen. Und war ganz erstaunt, dass mir eine Sache gar nicht mehr in Erinnerung war. Aber diejenigen, die aus Rostock kommen, und ich weiß, dass einige hier auch zuhören und ein bisschen zurückdenken, es war nämlich so, dass Rostock wirklich drum gekämpft hat. Und die Menschen standen voll dahinter, dass der Airbus dort gebaut werden sollte. Und es gab sogar mal einen Tag, nämlich den 30. Mai 1999, wo sich im Rostocker Hafen 2000 Menschen hingestellt haben und haben dann daraus ein A3XX geformt. Warum A3XX? Weil damals noch gar nicht klar war, dass es A380 heißen wird. Man wusste nur, es wird ein A3, aber man weiß nicht, welche Ziffer. Weißt du übrigens, warum es eine 8 wurde?
Es gibt den A360, 320, 80. Ich würde jetzt entweder sagen, es ist durchnummeriert, also es ist immer 10er-Schritte, oder es hat irgendwas mit, es hat 8 Reifen. Es hat 80 Meter Spiegelverweite. Es hat 8 Turbinen. 80, Moment, 80. Nein, ich weiß nicht.
Also, soweit meine Erinnerung zumindest mich nicht trügt, wurde die 8 gewählt, weil das eine Glückszahl in China ist. Und man wollte damit im Prinzip das Flugzeug attraktiver für den chinesischen Markt machen.
Aber warum heißt er nicht A308?
Weil das würde dann eigentlich in diese ganze Nomenklatur nicht passen. Es sind immer A320, ist sozusagen eins der bekannteren, A330 und so weiter. Es ist immer eine 0 am Ende. Übrigens, das ist auch der Grund, warum der Dreamliner von Boeing eine 787 ist. Also man kann sehen, mit solchen Sachen. Aber die Geschichte um diesen Airbus, die geht noch mal ein bisschen weiter, weil für mich, warum ist das so eine traurige Geschichte? Ich war nicht der Einzige. Wir hatten damals in Rostock die Hoffnung und ich glaube auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern, dass damit so eine Art goldenes Zeitalter für dieses Bundesland beginnt. Und natürlich für Rostock selbst auch. Und deswegen wollte ich diese Geschichte nochmal mitbringen, weil sie sehr viel auch damit zu tun hat, wie was vielleicht in Ostdeutschland oder wie man damals noch gesagt hat, Aufbau Ost mal funktioniert hat oder eben auch nicht funktioniert hat. Und das Ganze beginnt eigentlich noch ein bisschen früher. Was viele nämlich nicht wissen ist, dass Mecklenburg, also jetzt nicht Mecklenburg-Vorpommern, weil das Bundesland hat es ja vor sozusagen der Wiedervereinigung ja gar nicht gegeben, war ein Flugzeugherstellerland. Also 1922 hatte Ernst Heinkel dort die Flugzeugwerke gegründet, witzigerweise in Warnemünde. Also viele kennen ja Warnemünde als sozusagen das Ostseebad von Rostock. Das ist ja mittlerweile auch ein Stadtteil von Rostock. Und danach haben sie sich ein bisschen erweitert, sind größer geworden. Und die Heinkel-Werke in Rostock kennt die jeder, also zumindest ab einem bestimmten Alter, weil dort auch ein riesengroßes Gebäude mal mitten im Zentrum war und man wusste erstmal nicht, was macht man damit, ist es jetzt denkmalgeschützt oder nicht. Mittlerweile steht da nur noch ein Stück Mauer und ich glaube, das ist mittlerweile oder sogar schon abgerissen worden, also auch umstritten. Aber die Heinkel-Werke sind sozusagen auch geschichtlich nochmal reingegangen, weil das erste Düsenflugzeug der Welt ist in Rostock gestartet. nämlich 1939. Das war die sogenannte HE 178. Und da gibt es auch Filmaufnahmen davon, also es sind schwarz-weiß, also nicht viel. Du wolltest was sagen?
Ja, weil wir haben noch, ich habe so ein Déjà-vu-Erinnerung. War es letzte Folge, vorletzte, wo wir wieder bei dem Thema sind, Tiefflieger? Bei euch war es ja flach, was sehr geeignet ist, um Flugzeuge zu bauen. Das ist ja immer noch unsere Arbeitsthese.
Wahrscheinlich liegt es auch daran, aber generell waren damals dort also sehr viel so Flugzeugbau und wenn man natürlich jetzt in Mecklenburg Richtung Peenemünde, also praktisch Richtung Rügen dann hochgeht, da ist ja dann auch die V1 gestartet worden, diese Rakete, die dann ja auch dann erweitert worden ist und dann auch auf England geschossen worden ist, also eine unrühmliche Geschichte, muss man dazu sagen, weil natürlich diese ganzen Werke erstens genutzt worden sind, um dann natürlich sehr viele Flugzeuge herzustellen für den Krieg und zum anderen auch dort sehr, sehr viele Zwangsarbeiter gearbeitet haben. Also wir reden von mehreren tausend allein nur im Heinkelwerk in Rostock. Von daher darf man jetzt sozusagen auch nicht auf die Größe einfach so stolz sein, sondern man muss das geschichtlich mehrfach auch einordnen. Und diese Diskussion hat es natürlich in Rostock auch gegeben, ne? Also ist sozusagen das Heinkelwerk, soll man darauf stolz sein, also dass man das in Rostock hatte? Oder ist das eigentlich so ein schwarzer Fleck der Geschichte, den man eher sehr kritisch einordnen muss und nicht, hey, toll, wir haben hier mal Flugzeuge gebaut. Faktisch gesehen war aber das Heinkelwerk eine der modernsten Flugzeugbauwerke in ganz Europa. Und damit ist sozusagen auch Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg Teil auch der Luftfahrtgeschichte letztlich geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kann man sich das schon fast denken, nach 45 sind ganz viele Sachen einfach komplett demontiert worden oder waren schon zerstört. Demontage eben auch, weil die Sowjetunion sich dort ganz viele Sachen genommen hat, auch eben als Reparation. Und im Prinzip wollte man natürlich dort auch jetzt nicht wieder eine Industrie, eine Flugzeugindustrie und schon gar nicht eine waffenfähige Flugzeugindustrie aufbauen und wiederhaben. Allerdings gab es in der DDR noch einen ganz kurzen Versuch, ein eigenes Flugzeug zu bauen. Und dazu kamen auch Leute, die noch in Gefangenschaft waren in der UdSSR, unter anderem auch von den Heinkelwerken. Die kamen dann wieder zurück und hatten dann den Auftrag, ein eigenes Flugzeug zu bauen. Das ist die 152 gewesen. Man nennt sie manchmal auch Bade 152, also weil der Bade selber der Flugzeugbauer war. Und das ist aber nach ein paar Jahren dann gescheitert. Also zum einen hat es dann den Markt nicht gegeben. Es war letztlich auch sehr teuer, sowas zu bauen. Also die Fähigkeiten waren da. Also die DDR hatte im Prinzip also die Leute, um sowas wirklich aufzubauen. Das ist auch kein spannendes Flugzeug zu sehen. Es war also relativ modern für diese Zeit. Aber das kennen wir ja auch. Also viele versuchen ja eigene Flugzeuge herzustellen, auf den Markt zu bringen. Aber wir sehen ja, dass auch heute auf dem Weltmarkt eben nur ein paar Marken wirklich dominieren. Da so richtig reinzukommen, also das gelingt selbst China zum Beispiel auch nicht von heute auf morgen. Ja, und was eigentlich groß geworden ist natürlich in Mecklenburg, also alles, was am Wasser war, sind die Werften. Also im Grunde genommen sind da zu Spitzenzeiten in der DDR dann am Ende 50.000 Arbeitsplätze entstanden ungefähr. Also Rostock hatte unter anderem jetzt also zwei Werften, aber auch so Greifswald, Stralsund, Wismar und noch ein paar andere. Also das war sozusagen die große Industrie. Und nach der Wende ist das natürlich alles total runtergegangen. Das ist fast eine eigene Geschichte wert. Und Industrie ist jetzt sowieso nicht das große Ding in Mecklenburg, sondern es ist eher industriearm, um es mal so auszudrücken. Ich habe mal nachgeguckt, 1998, also ungefähr in der Zeit, wo dann also das mit dem Airbus zu einem Thema wurde, haben 29 von 1000 Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern in der Industrie gearbeitet. Und im Vergleich in Westdeutschland, also wenn man nur den Westen nimmt, aber bundesweit ungefähr die gleiche Zahl, waren das 52 von 1000 Beschäftigten, also im Grunde genommen das Doppelte. Übrigens zum Vergleich, ich habe mal geguckt, 2023, also wir sind jetzt, es sind noch weniger geworden, also 23 von 1000 Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern sind in der Industrie und sozusagen Westdeutschland, BRD, so um die 46 Beschäftigte, also ein bisschen runtergegangen. Und wenn man das jetzt mal so rein auch in den Einnahmen sieht, also was kommt da eigentlich an Geld rein in MECPOM, da sind es dann noch 16% also des Bruttoinlandsproduktes gewesen, ist mittlerweile nur noch bei 9, also was wirklich durch Industrie reinkommt. Also es ist jetzt nicht viel, um es mal so zusammenzufassen. Deutschlandweit übrigens so bei 24-20%, je nachdem, wie man drauf guckt. Naja, und ist jetzt kein Geheimnis, aber ganz böse gesagt, in den 90ern war das so, MECPOM war auch so ein bisschen das Armenhaus der Republik. also hohe Arbeitslosigkeit und teilweise, wir hatten ja ganz oft schon drüber gesprochen, also bevor ich ja nach Köln ging, waren wir immer noch bei Arbeitslosenquoten um die 20%. Das ist, kann man sich fast heute gar nicht mehr vorstellen, dass wir in so einer Zeit überhaupt gelebt haben. Ja, also, ja. Und in dieser Zeit, also wo es im Grunde genommen alles irgendwie am Boden war und sowieso Wendezeit und alles schlimm und so weiter, gab es dann diese kleine Hoffnung von diesem Airbus-Bau. Und das ging so 97 los, dass man so angekündigt hat, dass dieser Airbus gebaut werden sollte und es konnten sich mehrere Städte bewerben. Und in Frankreich hat sich natürlich so Toulouse und Saint-Nazaire beworben, Toulouse sowieso, also da wird natürlich der Airbus ja auch gebaut, also kennt man ja meistens auch. Saint-Nazaire ist etwas entfernt davon am Atlantik, dort werden sozusagen auch Airbusse gebaut. Und dann hat sich aber neben Rostock noch eine andere Stadt beworben in Deutschland, das war nämlich Hamburg. Mhm. So, und Hamburg, weißt du ja und wahrscheinlich viele auch, da wurde bereits schon Airbus gebaut. Das war natürlich
ja, ich bin in Hamburg mal Fahrrad gefahren und da kann man ja auf der anderen Rheinseite, hätte ich fast gesagt, ja, das Werk wunderbar sehen und wieder nach Flugzeuge da gestartet und landen.
Der Vollständigkeit halber muss man sagen, in Spanien oder Spanien hat sich auch noch beworben. Die sind aber relativ früh schon so ein bisschen aus dem Rennen gewesen. Also es ging am Ende eigentlich zwischen Deutschland und Frankreich, weil die natürlich auch so die wichtigsten Länder schon immer in der EU waren und natürlich auch was den Airbus angeht. Da sind ja eigentlich mehrere Länder daran beteiligt, aber Deutschland und Frankreich haben einfach die große Geige gespielt. Und Rostock ist da richtig reingegangen und MacPom, der damalige Ministerpräsident Bernd Seite von der CDU noch, der hat gleich angekündigt, hey, bis zu 700 Millionen D-Mark Förderung bieten wir auch noch an. Also die wollten es wirklich Airbus schmackhaft machen. Und was total für Rostock bzw. Rostock-Lage sprach, ist, Rostock-Lage ist ein Militärflughafen, der auch zivil genutzt wird und damals auch schon wurde. Es ist also ein riesiges Gebiet. Und mit anderen Worten, wenn man dort jetzt also was erweitern wollte oder ein Werk hinbauen wollte, dann musste man dort jetzt nicht irgendwie noch an der Umwelt großartig was machen, weil das Gelände war eh schon ein Flughafen. Weil zum einen ging es natürlich darum, also die Landebahn war schon sehr, sehr lang mit über 2500 Metern, aber man hätte sie also theoretisch noch verlängern müssen, damit überhaupt so ein riesiger Airbus also starten und landen kann. Wäre kein Problem gewesen. Dafür war also auch noch Platz für das Werk und man hätte noch ein zweites und drittes Werk bauen können. Und das führte dazu, dass die Leute, die sozusagen für die Umwelt gekämpft haben, auch für Rostock waren, weil sie gesagt haben, super, da kann eigentlich gar nichts kaputt gehen, da ist auch im Prinzip alles genehmigt, also wir sind auf jeden Fall dafür.
Eigentlich ein richtiger Glücksfall, so gesehen.
Ein Glücksfall und irgendwie hat das natürlich die Hoffnung natürlich noch mehr genährt und diese Hoffnung wurde auch noch weiter gesteigert. Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler noch, also 98 ist dann nämlich Gerhard Schröder zum Bundeskanzler geworden, Kohl sagte, ich bin dafür. Also er war für Rostock. Natürlich auch so mit dem Hintergrund, hey, das wäre natürlich für MacPom ein Riesenschub und natürlich auch für Rostock und natürlich damit dann für Aufbau Ost. Und Kohl hatte ja die blühenden Landschaften im Osten versprochen. Und das hätte irgendwie ganz gut reingepasst. Aber er ist natürlich mega dafür kritisiert worden, vor allen Dingen von Gerhard Schröder. Er hatte das dann, Zitat, als hochgradig gefährlich genannt. So, weil Hamburg ist natürlich da voll reingegangen, weil die haben gesagt, na, wir lassen uns auf jeden Fall nicht nehmen. Denn man muss dazu sagen, man hat erwartet, dass mindestens 2000 Arbeitsplätze direkt entstehen und noch zusätzliche 2000 durch Zulieferer und so weiter. Also es ist schon ordentlich und wir haben ja gerade gehört, also für Mecklenburg-Vorpommern, die also nicht mal 2 Millionen Einwohner haben, sind das echt viele Arbeitsplätze und auch sehr lukrative Arbeitsplätze. Mhm. Und dann waren natürlich noch die ganz vielen entlassenen Leute von den Werften. Da waren ja Tausende entlassen, die arbeitslos waren. Und man hatte natürlich so, ja, ich sag mal so ein bisschen so die Hoffnung gehabt, naja, wenn die schon ein Schiff bauen können, dann ist das ja nicht so weit weg von einem Flugzeug. Ist ja so ungefähr so ähnlich. Stimmt natürlich nicht, aber eine Umschulung hätte es gebraucht. Eine Universität gab es noch. Man hätte dann an der Universität dann einfach Luftfahrtingenieure ausbilden können. Mhm. Dann gibt es natürlich einen Hafen, wo man dann hätte also auch große Teile an- und abtransportieren können. Die Autobahn war direkt daneben.
Also eigentlich alles perfekt.
Alles war perfekt. Eine andere Autobahn, die A20, sollte auch noch dahin gebaut werden. Also da hätte man praktisch also Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung gehabt. Also alles war klasse. So, Hamburg dagegen hatte im Prinzip, ja, die hatten halt schon ihr Werk, war alles etabliert, ne? Die hatten natürlich auch einen Hafen. Im Prinzip liegt ja eigentlich dieses Werk praktisch im Hafen, muss man ja schon fast sagen, also direkt am Wasser. Das hatte Rostock jetzt natürlich nicht zu liefern. Und der Kampf war natürlich groß, weil Hamburg wollte sich das natürlich nicht entgehen lassen, haben dann natürlich angefangen, da auch ordentlich zu lobbyieren und waren tendenziell immer im Vorteil, aber so richtig hat man das nie gesagt. Was auch ein Problem war, dass man natürlich mit Deutschland quasi zwei Kandidaten hatte und Angst hatte, dass man sich einerseits schwächen würde, also dass man im Grunde genommen sagt, ja, 50-50 und dann ja, also dann ist es einfacher, nur an Toulouse zu denken. Manchmal denken ja Menschen irgendwie sehr, wie soll ich sagen, irrational. Andererseits gab es aber auch die Geschichte umgekehrt, dass man gesagt hat, na, wir haben immerhin zwei Städte, die wir anbieten können, die es also drauf haben und damit im Prinzip Deutschland stärken. Und so hat man lange Zeit auch Rostock so im Wagen gelassen, weil man damit im Grunde genommen sich erhoffte, eigentlich die Chancen zu erhöhen. So. Ja, dann haben wir noch das Lärmproblem. Also der Umweltschutz hatte ich ja gerade nur so angedeutet. Der war schon sowieso ein Problem in Hamburg, weil, um nämlich diese Landebahn und Startbahn zu verlängern, musste man im Grunde genommen dort ein Umweltschutzgebiet, also das ist so ein Watt, glaube ich, musste man mit so einer künstlichen Halbinsel verlängern. Und dagegen gab es zig Klagen. Ich glaube, ich muss mal gucken, wann. Genau, 241 Klagen gab es dort und teilweise gab es auch sehr Prominente, die geklagt haben, zum Beispiel der Verleger Heinz Bauer, den Bauer Verlag, kennst du den, was ist deren so bekannteste Zeitschrift?
Bild der Frau?
Nein. Nee.
Keine Ahnung.
Aber die Bravo ist zum Beispiel Bauer Verlag. Und Heinz Bauer hat geklagt nicht wegen Umweltschutz, sondern gar nicht so weit weg von diesem Werk, ist nämlich ein ziemlich edles Wohngebiet, wo er unter anderem gelebt hat und die hatten dann Angst, ja, wenn da jetzt auf einmal die Flugzeuge dort starten und landen, dann wird es dort laut und dann ist es dort gar nicht mehr so schön. Also das war eigentlich deren Grund. Ja, und genau, das war so ein Süßwasserwatt, um es mal nochmal genau zu sagen. Es gab zig Proteste, also im Grunde genommen waren eigentlich viele eher für Rostock, außer die Hamburger selbst, die sind natürlich da politisch voll reingegangen. Und dann hat Rostock angefangen mit ihrem SPD-Oberbürgermeister nochmal, also wirklich eine Lobbyarbeit zu leisten. Es gab eine Unterschriftensammlung bei den Rostockern mit über 12.000 Unterschriften, die gesammelt worden sind für dieses Werk. Also man wollte damit sagen, hey, also sogar die Bevölkerung ist dafür. Wo gibt's denn sowas? Und das war, das führte dann eben auch dazu, zu diesem Maitag, wo dann eben diese Menschen sich zusammengestellt haben und dieses A3XX geformt haben. Es gab sogar ein Gewinnspiel. Man konnte also 100 Rundflüge gewinnen mit einem Airbus, ich glaube, um Rostock oder über Rostock hinweg. Also man ist da richtig reingegangen. Es wurden über 1000 Luftballons wurden noch losgelassen. Es gab Basecaps in den Stadtfarben. Also es ist sogar in der Rostocker Stadtchronik vermerkt. Ich habe leider kein Bild davon gefunden. Also da merkt man, ne, es war keine Social Media Zeit. Also man ist dann irgendwie auf ein einziges Foto von irgendeinem Fotografen angewiesen und dann ist es irgendwo versteckt. Aber leider gibt's keins. Also vielleicht hört uns ja jemand zu und sagt, jo, ich war dabei und habe noch ein Foto. Das wäre total schön, das mal zu sehen. Ja. Und dann kam noch ein Trumpf dazu. Ritt Bjerregaard, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, eine Dänin, die war zu der Zeit EU-Umweltkommissarin und hat natürlich, wie man sich vorstellen kann, Hamburg auch abgelehnt und hat damit indirekt Rostock damit auch nochmal gestützt. Und das ist natürlich in MacPom mit Genugtuung registriert worden. Und so ist sie eigentlich zu einer unfreiwilligen Helferin Rostocks geworden, was übrigens auch politisch nicht so ganz gut ankam. Und dann beginnt es ein bisschen schmutzig zu werden, wie so häufig, denn es geht natürlich um viel Geld, um viel politisches Gewicht, muss man auch sagen. Und eigentlich sollte die Entscheidung Dezember 99 getroffen werden.
Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
Na, immer hau
bevor
raus.
Bevor wir zur Entscheidung kommen, wo wir alle wissen, wie sie ausgegangen ist.
Ja, wer wird's wohl?
Hast du damals live von damals mitbekommen, in deiner Erinnerung? Also hat dich das Thema...
Total. Das ist meine Abi-Zeit gewesen oder ja doch am Anfang meiner Abi-Zeit und ich war ein absoluter Lokalpatriot und deswegen, also ich glaube, man merkt es auch, ich bin da gerade wieder voll drin. Ne? Ich hatte
du hast doch gerade schon deine A380 Baseball-Kappe auf.
ich hatte wirklich eine Riesenhoffnung, weil Rostock ging es dort nicht gut. Es gab so erste Anzeichen dafür, dass Rostock irgendwie ein bisschen aufsteigt. Also es gab die EU-Gelder, um die Innenstadt zu renovieren, zu sanieren. Die Krüppeliner Torvorstadt ist daraus entstanden. Also die gab es vorher auch schon, aber die ist jetzt wirklich sehr, sehr schön. Aber naja, das war eher so ein schöner Anstrich, ne? Aber was wir brauchten, waren Arbeitsplätze und war irgendwie sowas wie ein Schub. Und für mich war der Traum, ehrlich gesagt, dass Mecklenburg-Vorpommern sowas wird wie Bayern. Weil Bayern war ja auch mal ein Agrarland und hatte dann vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg enorm, also von Geldern profitiert, aus diesem Marshallplan unter anderem. Man hatte dort so eine Art dezentrale Industrialisierung irgendwie vorangestellt. Also sage ich jetzt mal so grob, so tief habe ich da jetzt nicht rein recherchiert. Und dann sind, ja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Wir sehen ja, was aus Bayern geworden ist. Das ist das Bundesland, das sehr viel Geld einnimmt, im Prinzip Deutschland auch hilft, natürlich auch sehr stolz ist und ist auch nicht versteckt. Aber da ist einfach Geld, da ist Fortschritt und das ist ja immer noch so. Und ich hatte auch die Hoffnung gehabt, weil ja MacPom praktisch auch ein Agrarland ist, dachte ich, hey, Airbus könnte vielleicht dieser Anstoß sein mit diesen Zuliefererfirmen und wer weiß, wer dann noch kommt. Weil ja meistens so ein Ding, so eine Ansiedlung häufig ja so ein Anziehungspunkt dann auch für andere Ansiedlungen wird. Ne? Weil das ja heißt, na, wenn schon Airbus dahin geht und wenn es mit denen funktioniert, dann funktioniert es mit uns vielleicht auch. So die Idee. Ne? Und ich glaube, das haben alle Politiker natürlich auch gespürt. Deswegen ist da natürlich auch alles in die Waagschale, glaube ich, reingeworfen worden, was man überhaupt hatte. Ne? Also auch mit diesen Fördergeldern und so weiter. Ja. Naja, und dann, wie gesagt, Entscheidung wurde vertagt und ich habe diese ganze, ich nenne sie jetzt fast Verschwörung, nicht wirklich jetzt durchdrungen und ich glaube, das ist jetzt auch gar nicht mehr so wichtig, aber es ging vor allen Dingen darum, so eine Art Deal, den man aushandeln wollte, so nach dem Motto, ja, also Toulouse baut vielleicht den Airbus zusammen. Das wäre sozusagen auch das Prestigeträchtige, weil es ging natürlich auch um Symbolik, ne? Also da startet quasi der Airbus 380, aber dass sozusagen die großen Teile oder viele davon in Hamburg letztlich gebaut werden und Hamburg auch noch den A320 die Produktion bekommt. So, das ist übrigens auch so dann passiert. Mhm. Letztlich hat also Hamburg auch den A320 bekommen. Und eben große Teile des Airbus 380, wie wir jetzt wissen. Also das hat dann auch letztlich geklappt. In der Zeit ist natürlich auch Gerhard Schröder Kanzler geworden. Der war sowieso tendenziell immer auch für Hamburg. Obwohl er ja SPDler war und Mecklenburg-Vorpommern dann auch einen SPD-Ministerpräsidenten bekommen hat, hat das nicht dazu geführt, dass man also Rostock auf einmal geholfen hat, sondern eben der SPD in Hamburg. Und da war einfach auch die Lobby stärker. Und tatsächlich war bei mir das Gefühl und bei vielen anderen, glaube ich, zu der Zeit auch in Mecklenburg-Vorpommern, dass die SPD uns da hat auch im Stich gelassen. So. Nicht, dass man da großer CDU-Fan gewesen wäre, aber das war so ein bisschen so das falsche Signal für den Aufbau Ost. Ja, mit anderen Worten, Rostock ist komplett leer ausgegangen und wir sind ja an diesem Podcast immer so, was macht das mit uns heute oder was ist eigentlich heute? Und jetzt muss man sagen, die Geschichte geht ja ein bisschen weiter. Also jetzt kann man ja über 20 Jahre weiter gucken. Was ist denn eigentlich daraus geworden? Also erstmal, ne, nochmal kurz zusammengefasst. Also Toulouse hat im Prinzip die Endmontage bekommen. Hamburg hat sozusagen die Großteilefertigung bekommen. Sie haben letztlich auch diese Aufschüttung gemacht. Das heißt also, die Umweltschützer haben sich alle nicht wirklich durchsetzen können. Das haben sie dann also auch durchgezogen. Kabinenausstattung, Lackierung, Auslieferung und so weiter. Das ist dann alles in Hamburg gewesen. Da gibt es auch tolle Dokus. Und jedes Mal, wenn ich dann so Spiegel-TV-Reportagen oder so dazu sehe, dann denke ich mir so, das hätte auch Rostock sein können. Und das hat natürlich Hamburg enorm genützt. Also weil es sind all diese Arbeitsplätze entstanden. Es sind sogar noch viel mehr Arbeitsplätze entstanden, als man gedacht hat. Also fast doppelt so viel. Und die Ironie ist, Hamburg hat vor allen Dingen von dem A320 also profitiert. Mhm. Weil das ist so das Flugzeug, meistens wenn man jetzt hier mit Eurowings oder sonst was in Europa fliegt, dann ist man meistens eigentlich in dieser Kategorie. Davon werden also viel, viel mehr hergestellt. Denn jetzt kommt's, der A380, der wird nämlich nicht mehr gebaut.
Es gibt ja, nämlich, ich habe letztens gehört, hat mich total verwundert.
Ja, also es sind, geplant hatte man eigentlich so über 650 plus wäre das gewesen, was man, glaube ich, auch gebraucht hätte, damit er sich wirklich finanziell gelohnt hätte. Und es sind 251 letztlich produziert worden. Dann hat man die Produktion eingestellt. Das lag natürlich zum anderen, also es liegt vor allen Dingen daran, das Ding ist zu schwer. Also es verbraucht unheimlich viel Kerosin. Und es gibt mittlerweile andere Flugzeuge, die haben zwar nicht so viele Passagiere, die sie aufnehmen können, aber sozusagen das Verhältnis von Passagier zu Kerosin ist bei anderen Flugzeugen einfach besser. Übrigens bei auch einem Airbus. So, und dann kennst du das ja auch vielleicht. Also diese Dinger sind ja so groß, also viele Flughäfen mussten umgebaut werden. Mhm. Das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte zu dem Berliner Flughafen, der ja sehr, sehr lange gebraucht hat. Das, nicht, dass wir das vergessen. Das war, ja. Und dort hat man nämlich auch währenddessen dann gemerkt, ach Mist, da kommt ja jetzt ein Airbus A380 und hat dann sozusagen die Planung auch nochmal alle noch komplizierter gemacht, indem man dann noch für den A380 was gebaut hat. Und Berlin hat ja im Grunde genommen, glaube ich, nie wirklich einen so gesehen, also dass der dort dann jemals regelmäßig geflogen ist.
Bist du mal geflogen mit dem A380?
Leider nicht. Und als dann Corona kam, sind ja die ganz vielen A380 eingemottet worden. Mhm. Und zwar bei sehr vielen Fluggesellschaften, aber vor allen Dingen Lufthansa, weil man gesagt hat, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Und jetzt kommt eine schöne Ironie. Die meisten eingemotteten A380 sind in Rostock-Lage auf diesem Flughafen geparkt worden. Das heißt, am Ende war der A380 doch nochmal in Rostock. Und dann ist aber was sehr Überraschendes passiert. Nach Corona hatten viele das Bedürfnis, glaube ich, den Urlaub wieder nachzuholen, den sie verpasst hatten. Und die A380 sind wiederbelebt worden, also auch bei Lufthansa. Das heißt also, die Chance, wieder mit A380 zu fliegen, ist wieder da. Und einmal würde ich gerne doch mit diesem Schiff mal fliegen, weil Umweltschutz hin oder her, aber jetzt mal aus einer Ingenieurskunst, ist das sozusagen einfach krass. Ich weiß nicht, hast du schon mal gesehen, standest du mal so ganz nah bei so einem A380 irgendwie im Flughafen?
Ja, ich habe schon gesehen, ich wäre fast auch mal mit einem geflogen, wurde aber dann umgebucht auf eine kleine Maschine. Also ich hatte schon mal ein Ticket für ein A380.
Also es ist schon, es ist ein Hammer, ne? So, und jetzt müsste man mal die Geschichte weitermachen. Was wäre denn gewesen, wenn es denn tatsächlich nach Rostock gekommen wäre? Mhm. Und möglicherweise wäre es dann eine eher traurigere Geschichte geworden. Mhm. Also man könnte ja jetzt sagen, dann wäre eine Art Industrialisierung Mecklenburg-Vorpommerns losgegangen, goldenes Zeitalter. Nun ist aber so, weil ja der A380 eingestellt worden ist, wäre es so, dass dann das Werk in Rostock höchstwahrscheinlich eingestellt worden wäre. Mit anderen Worten, dann wäre da nichts mehr gewesen. Mhm. In Hamburg war das ja kein Problem, weil dort ja der A320 gebaut worden ist. Mit anderen Worten, die haben jetzt noch mehr Platz und können jetzt noch mehr A320 bauen. Also für die ist das sozusagen gar nicht schlimm gewesen. Die konnten ihren normalen Job weiterführen und haben sogar fast davon profitiert, dass der A380 dort nicht mehr gebaut wird, weil sie jetzt sozusagen was machen können. Und Rostock hat am Ende von dieser Bewerbung doch noch ein bisschen profitiert. Und das war mir gar nicht so klar, denn diese ganze Bewerbung hat dazu geführt, dass kleinere Firmen, die sowieso in der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mecklenburg-Vorpommern schon existierten, dass sie sich vernetzt haben und so eine Art, ja, wenn es so willst, einen Wirtschaftsverband gegründet haben. Das klingt jetzt viel größer, als es vielleicht ist, aber die Hanse Aerospace e.V. Mecklenburg-Vorpommern ist dann gegründet worden. Mhm. Und dieses Netzwerk hat dazu geführt, dass es sozusagen eine größere Verdichtung gibt. Also das ist im Prinzip auch eine Lobby für eine Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie für Mecklenburg-Vorpommern gibt. Daraus ist jetzt kein Riesending geworden, aber das fand ich irgendwie, das nehme ich jetzt mal positiv mit. Es ist aber trotzdem was Kleines, Feines, Schönes im MacPom geworden. Und zwar macht das mittlerweile 2% der gesamten Luft- und Raumfahrtjobs in Deutschland aus. Also das sind circa 115.000, war der letzte Stand, den ich recherchieren konnte. Also so circa 1250 Leute in MacPom, die nur in dieser Industrie arbeiten. Und es gibt kleinere, hochspezialisierte Firmen, die zum Beispiel für einen Airbus so komposite Schläuche, Kabinen, Kabelzüge und so weiter bauen. Also sehr spezialisierte Firmen. Auch in Rostock ist sozusagen aus einer alten Schiffsingenieurtechnik, eine Luftingenieursfirma geworden, die auch heute noch für Airbus arbeitet und die übrigens für den A380 damals auch Kabinenmodule mitentwickelt haben. So, die sind dann auch zum Teil der ERDS, also damals Airbus auch geworden. Das ist die RST, Rostock Systemtechnik. Kannte ich bis zu der Recherche auch nicht, aber hat mich natürlich irgendwie sehr gefreut. Und auch sehr kleine Orte wie Beutzenburg oder Torgelow haben solche Firmen, die im Prinzip in diesem Bereich dann arbeiten. Und das fand ich irgendwie eine schöne Geschichte dazu. Naja, und warum habe ich die Geschichte auch noch mitgebracht? Und das ist so mein Gesprächsanlass mit dir. Wir haben ja auch positive Geschichten in Ostdeutschland. Und der eine ist natürlich, also Sachsen, ich war ja schon in den 90ern ziemlich neidisch auf Sachsen. So, und als MacPommer muss man ja, also mit natürlich einem kleinen Augenzwinkern, ist man ja nie Fan von Sachsen gewesen. Ne? Also der Freistaat und so, da haben wir uns immer ein bisschen lustig darüber gemacht. Aber Sachsen hat Autobau, riesengroß, VW baut dort, Porsche baut, BMW baut. BMW auch übrigens traurig, war nämlich bei der Standortwahl für Leipzig, also Leipzig ist es dann geworden, war MV auch im Gespräch, also MV Mecklenburg-Vorpommern, haben wir auch nicht bekommen. Und dann, warum nennt man Sachsen manchmal auch Silicon Saxony? Weil dort eben auch Chips hergestellt waren. Und allein das Silicon Saxony hat 76.000 Jobs. Und die werden bis 2030, schätzt man, dass es über 100.000 Jobs geben wird. Nur in Sachen Chip-Herstellung. Ich finde, das ist also ein Wahnsinn. Also damit sind die sozusagen nicht nur in Deutschland, also eine riesen wichtige Industrie, sondern auch europaweit. Und die kriegen sogar noch eine neue Chipfabrik von der taiwanesischen Firma TSMC. 10 Milliarden Euro werden da reingesteckt. Und 2027 wird das Ding dann fertig sein. Letztes Jahr, erst im August, war der Spatenstich. Und dann gibt es ja so eine ähnliche Geschichte, wo es ja gut gelaufen ist. Was denkst du so in den letzten Jahren, was war so die Ansiedlung, die irgendwie, glaube ich, so in der Region, in diesem Bundesland für Hoffnung gesorgt hat? Was könnte dir da so einfallen?
In MacPom?
Nee, in Ostdeutschland.
Ach so, ich weiß nicht, ist es mit Intel eigentlich was geworden? Nee, ne, die wollten das denn nicht. Tesla gab es ja noch.
Genau.
Diesen Tesla-Werk.
Tesla. Na, also das ist ja auch, wobei gerade Umweltschutz, ne, sehr umstritten wegen Grundwasser, so nach dem Motto, dass danach nicht mehr genug Grundwasser da ist, wenn die Firma dann da gebaut ist, dass das Bundesland selber ja die S-Bahn dort verlängert hat und alles bezahlt hat und nicht Tesla. Also man hat ja wirklich alles gemacht und dieses
Das haben Werk, sie jetzt davon.
Und dieses Werk ist ja auch noch schneller gebaut worden, als normalerweise was gebaut wird, was ja übrigens auch zeigt, also wie effizient und effektiv doch Dinge auch gehen in Deutschland. Ne? Also wir gucken ja manchmal immer nur auf die schlechten Sachen, vor allen Dingen gerade Berlin-Brandenburg ist ja quasi unweit vom Tesla-Werk sozusagen das Negativbeispiel, aber Tesla, das Werk ist sozusagen eigentlich ein Positivbeispiel, wie schnell man was aufbauen kann und wie viele Arbeitsplätze das ja auch schaffen kann. Ne? Und ja, du hast jetzt aber gerade natürlich so gesagt, ja, das haben die davon. Also wie ziehst du das Fazit, sagen wir nach wenigen Jahren Tesla Grünheide. Wie fühlt sich das an?
Ich habe überhaupt keine Einstellung zu. Ich habe nur gelesen, dass Tesla so wenig Autos verkauft in Europa und das muss ja auf das Werk abfärben, sonst würde ich da, habe ich auch gar keine Haltung zu.
Ja, aber gab es mal in deiner Jugend?
Andererseits werden in Berlin sehr viele Teslas angezündet, also der Bedarf nach neuen Teslas wird ja quasi aus sich selbst heraus geschafft.
Aber gab es während deiner Jugend, so in den 90ern oder so, auch so ähnliche Diskussionen, irgendwelche Ansiedlungen oder so irgendwo in Thüringen oder bei dir noch näher dran?
Ach so, ja, permanent, ich erinnere mich, es gibt ja natürlich ganz groß bei uns Anfang der 90er, weil ich natürlich nur als Kind mitbekommen habe und jetzt durch unseren Podcast war natürlich die Schließung von den Kali-Bergwerken, ne, und was man den Leuten versprochen hat und was nicht und was erhalten blieb. Ansonsten... Ich habe von Wirtschaft nie Ahnung gehabt. Ich fand es aber, weiß ich jetzt, wo du es erzählst, als Jugendlicher immer schon interessant. Und jetzt, wo du auch genannt hast, dass so diese 100 Arbeitsplätze hier und 500 Arbeitsplätze da dann doch wichtig sind für eine Region, obwohl es ja erst nach wenig klingt. Also 2000 Leute in so einem Werk klingt ja nicht viel, aber wenn du noch 2000 Leute bei Werk hast und noch 1000 Bäcker und noch 30 Leute da und die Familien, das läppert sich ja dann. Das weiß ich noch, dass ich da immer als Kind oder Jugendlicher dachte, ach ja, das ist ja nicht viel. So ansonsten, Es sind ja immer diese, wie du sagst, diese Spezialwerke. Ich weiß, bei uns in Sondershausen gibt es ja auch Vago, oder wer der groß ist oder so, wo man als normaler Mensch nichts von hört und die dann auf einmal aber was industrieführend bei irgend so ein Spezialding in bestimmten Sachen sind, weißt du so, oder? Mhm. Ja. Also das gibt es bei uns in der Region eben auch viel, so versteckte Einhörner oder so.
Ja, das gibt es in MacPom, ist zum Beispiel Windkraft ein Riesenthema dann geworden. Gibt es auch sozusagen eine sehr, sehr große Firma sogar, die Windkrafträder herstellt. Alles so Richtung Biotech. Die erste künstliche Leber kommt aus der Universität Rostock.
Oh, das könnte für uns nochmal wichtig werden, Alex. Wenn die Bierrubrik hier.
Aber wir haben ja die Bierrubrik ja schon leicht reduziert.
Ja, man muss, ich sag da gleich was dazu, erinnere mich dran vor dem Wort, dass ich da was
gesagt habe. Ja. Aber das schwingt natürlich so ein bisschen mit. Ich hatte immer die Hoffnung, dass aus MacPom irgendwie was so mehr wird als nur Tourismus. Ich habe sogar mal aus Witz gesagt, ich hoffe, dass aus MacPom sowas wie das Florida Deutschlands wird. Mhm. Ist zwar noch ein bisschen zu kalt, aber mit dem Klimawandel werden die Winter ja auch milder. Wobei, ich meinte das sogar ernst mit Florida, weil ich fand faszinierend, dass in den USA Florida ja wirklich so ein Seniorenland ist, also wo ganz viele Leute hinziehen, also Ältere, und damit sozusagen auch diesem Land dort Geld geben. Und dass Florida sich darauf auch eingestellt hat, da gibt's ja, also wenn man Golden Girls und so gesehen hat, dann weiß man ja, da gibt's ja teilweise ganze so, also nicht Seniorenzentren, wie wir das kennen, also ein Gebäude, sondern das sind eigentlich Siedlungen, wo im Prinzip die Leute wohnen, aber das sozusagen für Senioren extra gemacht ist. Und natürlich Florida hat davon profitiert, dass es dort sehr warm ist, mittlerweile wahrscheinlich extrem heiß, also ändert sich dann auch, ne? Und warum ich auf Florida gekommen bin, Mecklenburg-Vorpommern hat lange Zeit nur Zuwachs bei Einwohnern gehabt, bei 60 plus. Also weil nämlich Menschen, die teilweise in Mecklenburg geboren worden sind, zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg und dann durch die Teilung Deutschlands im Grunde genommen dann im Westen geblieben sind oder geflohen sind. Da gab es ja also unterschiedliche Lebenswege. Die sind dann zurückgekehrt, so nach dem Motto, also zu ihrem Kindheitsort. Mhm. Und bei mir ist dann so die Idee dann geboren worden, naja Mensch, also man könnte das jetzt traurig finden, ne, weil eigentlich haben wir ja ein Problem mit Alterung, also eine Bevölkerungspyramide, brauchst ja auch junge Leute, die das Geld reinbringen und. Aber da habe ich gedacht, naja, aber dann könnte das ja vielleicht eine Stärke sein, weil die bringen ja auch Geld mit, also das könnte ja Mecklenburg-Vorpommern auch helfen, Gesundheitsindustrie, also dass man neben Tourismus eben auch eine Gesundheitstourismusindustrie hat und. Das war dann so meine Idee. Ja, also du merkst, ich habe mich damals mit Mecklenburg-Vorpommern wirklich auseinandergesetzt. Ich hatte die Hoffnung, wir steigen irgendwie weiter auf und gucke heute noch regelmäßig, wenn es so Rankings gibt, wo steht welches Bundesland, ob es jetzt um Bildung, Wirtschaft, Innovation oder so geht, gucke ich immer, wo ist Mecklenburg-Vorpommern und hoffe, die sind nicht auf Platz 16 oder 15. Also ich möchte, dass sie wenigstens so in der Mitte sind oder ein überraschender Kandidat sind. So nach dem Motto, größter Aufsteiger im Ranking seit 5 Jahren, Mecklenburg-Vorpommern.
Das finde ich gut, dass du dir noch etwas Lokalpatriotismus erhalten hast. Den Gedankengang an sich von dir finde ich eh gut. Ich finde, war gerade hier CSD, war viel Trubel letztes Wochenende. NRW machen wir zu einem Melting Pot von Kultur, Migration, Durchmischung, neue Leute, junge Leute, Fachausbildung. Und wenn wir alle in Rente gehen, ziehen wir dann nach Mecklenburg-Vorpommern. Da treffen sich die Welten nicht, alle sind zufrieden. Die können meckern über die, die im Norden meckern über die anderen. Da ist mir viel zu trubelig und da ist mir viel zu viel los und die sprechen hier unsere Sprache. Oben, wir regen uns darüber auf, dass die in Mecklenburg alle nur noch Deutsch verstehen und komischen Dialekt sprechen und das ist doch alles in Butter. Und wir besuchen uns gegenseitig nur zu Urlauben, wo wir dann ganz akzeptierend sind und sagen, ach guck mal, ist ja auch ganz schön, wenn man hier nicht wohnt. Und dann reisen alle wieder in unsere Heimaten zurück.
Also ich sag mal, Luft und Wasser sind auf jeden Fall top in Mecklenburg.
Es ist toll, deshalb ist Mecklenburg-Vorpommern ja auch mein Lieblingsostdeutsches Bundesland, muss ich hier mal sagen, weil es einfach Meereszugang hat. Und wenn ich jetzt in meine alte Heimat zurückkehre, Thüringen ist zwar auch schön, aber es ist halt alles Mittelgebirge, ne? So, da bist du halt eingeschränkt. Da gibt es nichts außer mittelhohe Gebirge, es geht bergauf, bergab, schmale Straßen und Alleen. So, Brandenburg, dasselbe, nur dass es flacher ist und die Leute nicht so nett. Oh, ich rede mich hier in vollen Ärger. So, aber Mecklenburg, das perfekte ostdeutsche Bundesland. Ja, also wer schon mal in Warnemünde zwischen die Leuchtturm gestanden hat, wo willst du denn woanders hin?
Also ich kann das natürlich nur bestätigen. Also ich habe übrigens heute, kurz bevor wir angefangen aufzuzeichnen, habe ich eine Karte gesehen, so bei Instagram, wo dann ganz Europa oder beziehungsweise die Europäische Union gezeigt worden ist und dann, ob die Menschen einen Bezug zu ihrer Region oder zu der Nation haben. Mhm. Und interessant war für Deutschland, dass Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und dann so Südwesten Mitteldeutschland, das sind diejenigen gewesen, die einen höheren Bezug zu ihrer Region als zur Nation haben. Und sozusagen der mittlere Teil zwischen Nord und Süd, der war sozusagen bezogen mehr auf die Nation.
Ja, das ist ja wie so, habe ich Geschichte mal von meiner Mutter, glaube ich, erzählt. Wir leben ja jetzt in unserem Bungalow, wie mein Papa gebaut hat, ist ja exakt auf dem Grenzweg. Also, ne, das heißt Grenzweg, weil es die Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen ist. Und ich kann quasi mit einem Bein immer in Sachsen-Anhalt sein, mit dem anderen in Thüringen. Und der nächste Ort ist halt 3 Kilometer in Sachsen-Anhalt. Und meine Mutter steht beim Metzger, oder wie es bei uns heißt, Fleischer, Thüringer Bratwürste. Und er guckt die Verkäufer und sagt, wir sind hier in Sachsen-Anhalt. Weißt du, einfach so 2,5 Kilometer. So. Aber das nimmt dann manchmal Maße an, da denke ich mir, ach mein Gott, das ist ja wie die alte Himmelscheibe von Nebra-Diskussion. Mhm. Ich würde ja gerne den Heimatbegriff irgendwie in mehr als Radius sehen, als Grenze so. Ja. Also da, wo man sich halt ausgeht, da, wo man wieder nach Hause findet, ohne auf die Karte zu gucken, aber nicht jetzt, ob was für ein Logo da drauf ist.
Ja, das ist ja auch, als in den 90ern dann Mecklenburg-Vorpommern entstanden. Mhm. Für mich war der Begriff Mecklenburg, den hat man schon mal so gehört, aber ich habe mich auch jetzt nicht als Mecklenburger gefühlt. Aber Vorpommern, da hatte ich erstmal so gar nicht so richtig einen Zugang dazu. Ich wusste überhaupt gar nicht, was das ist.
Ich kenne Pommern und so kann ich halt nur aus irgendwie Zweiter Weltkriegserzählung, dass das irgendwie mal, dass da Menschen gewohnt haben, die Deutsch gesprochen haben.
Ja. Ja. Also von daher war mein Bezug dann doch stärker Rostock. Und natürlich die Ostsee. Also die Ostsee ist für mich, also da kann man, auf ihr kann man jetzt nicht wohnen, noch nicht. Aber das ist mein Bezug. Also, und ich glaube, dass da auch dieser regionale Bezug herkommt, weil Mecklenburg-Vorpommern, das ist eben auch das Meer. Ne, und das würde auch zu Schleswig-Holstein dann natürlich.
Ja, und das ist jetzt auch, dass man dranbleiben muss. Ich habe vorhin Deutschlandfunk gehört heute. Aktuell, was für ein Datum haben wir denn heute? 9. Juli 2025, dass China wohl, wenn ich es richtig zusammenfassen kann gerade, dieses Jahr mehr erneuerbare Energien zubaut, als sie schon hat. Und jetzt großes Vorbild wird an Solar wie für die Welt. Und trotz Wachstums 5-7% haben die ihre Treibhausemissionen reduziert. Und das fand ich total krass. Also das sind ja Maßstäbe. Also die bauen mehr Erneuerbare zu, als sie eh schon hatten in einem Jahr jetzt. Und das ist natürlich auch eine Chance hier für uns, die wir nicht verstreichen lassen, wir auch Mecklenburg-Vorpommern. Ne? Ich meine Offshore, du hast Wind, du hast, wie gesagt, ja eh die Industrie schon da, also da das dran zu bleiben einfach. Ne? Und sich nicht wieder von Mieselprimen, die da nichts wollen, ärgern.
Naja, wenn Offshore natürlich meint, man kann es nicht sehen. Ne? Weil ich glaube, da gibt es eine Empfindlichkeit, die ich auch erstmal nachvollziehen kann. Also wenn ich aufs Meer schaue, dann möchte ich eigentlich den Horizont sehen und nicht den Windpark. Und wir hatten ja diese Diskussion, als Russland die Ukraine angegriffen hat und auf einmal gar kein Gas mehr rüberkam, dann musste man ja LNG-Terminals irgendwie schnell irgendwo bauen und vor Rügen sollte ja auch ein LNG-Terminal kommen. Und das war natürlich für die Leute da so, hier unser schönes Meer vor Rügen und jetzt soll da irgendwie so ein hässliches Ding da kommen und das stinkt dann vielleicht auch noch. Dass da jetzt eine Empfindlichkeit da war, die ich nachvollziehen kann, wobei natürlich jetzt LNG jetzt nicht erneuerbare Energie ist. Also nicht missverstehen, aber so vom Gefühl her ist es, glaube ich, ganz ähnlich. Ja, das ist eigentlich auch schon das Thema gewesen. Jetzt habe ich es mal rausgelassen. Vielleicht haben wir ja noch welche, die uns zuhören und sich an diese Airbus-Geschichte erinnern können. Mir tun die Hamburger natürlich leid, die uns jetzt hier zuhören. Also ich gönn's natürlich Hamburg, ist ja eine sehr erfolgreiche Stadt. Was übrigens auch, vielleicht das noch ergänzen, sehr viele Menschen natürlich aus Mecklenburg-Vorpommern sind nach Hamburg gezogen, weil das natürlich am nächsten noch zu ihrer Heimat dran war und wo dort natürlich die meisten Arbeitsplätze dann letztlich auch waren. Also am Ende hat Hamburg auch davon profitiert, dass es Mecklenburg-Vorpommern auch nicht gut ging.
Wie Bayern auch.
Das klingt irgendwie böse, Mann.
Ja. Ich bin ja froh. Ich meine, das ist ja auch die Perspektive, die wir immer einnehmen. Ich fühlte mich auch vertrieben von meiner Heimat. Wir haben das ja ausgiebig diskutiert. Und dass uns Lehrerinnen und Lehrer gesagt haben, geht bloß weg, bleibt nicht hier. Und Aber das ist aber natürlich auch eine Chance. Also ich finde es ja schön, mein Leben jetzt und wie es mich hier hingeworfen hat nach Köln. Ist ja nicht so, dass ich verbittert hier sitze und denke, oh Gott, hätte ich doch bloß meine Heimat im Osten aufgebaut und wäre ich jetzt in Nordhausen. Hätte, so ist es ja nicht. Ich bin ja sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist.
Aber ich kann verstehen, wenn so aktuelle Diskussionen kommen, du hattest ja Intel kurz erwähnt, ne? Da war ja in der Nähe von Magdeburg, sollte ja eine riesen Chipfabrik von Intel gebaut werden und da sollte auch richtig viel an Geld reinfließen, Milliarden an Subventionen und die waren natürlich umstritten, also generell sind ja Subventionen immer bei bestimmten Parteien immer erstmal Hand hoch, das ist schlimm. Ich kann aber verstehen, dass es manchmal nicht nur rein um das Geld geht, also bringt sozusagen jeder Euro sozusagen wieder einen Euro aus dieser Chipfabrik selbst heraus, sondern dass dort sehr wohl Menschen da sind, die, glaube ich, das für ihre Region ein bisschen weitersehen, aber mit einer Hoffnung verbinden. Also dass das so eine Art Leuchtfeuer sozusagen dann wird. Das, und das macht eben auch was mit den Menschen. Also weil, ne, das, ich glaube, das konnte jetzt jeder auch so ein bisschen hören und du ja auch. Dieses, wenn Airbus auch bei Rostock gebaut worden wäre, das hätte was auch, glaube ich, mit den Menschen selber gemacht. Ne? So eine Art, hey, das geht, also hier geht was.
Ja, und das ist hier die alte Diskussion auch mit der Braunkohle, jetzt auch in Sachsen und so, ne, wo ja Leute scherzhaft ausrechnen, dass es billiger wäre, also quasi allen Angestellten, die noch arbeiten, einfach 1 Million oder 2 Millionen Euro zu geben und die heimzuschicken, anstatt das Ding jetzt noch zu, ne, zu viel teurem Preis zu subventionieren. Aber da hast du dann halt einerseits geile Idee, andererseits hast du natürlich dann die nächsten 20 Jahre 5000 Leute, die Millionäre sind, sitzen, aber nichts zu tun haben. Also auch die Frage, ne, was passiert denn so? Es ist schwierig. Ich möchte nicht in der Haut von Politikerinnen stecken, die solche Subventionsentscheidungen und Balzverhalten Firmen gegenüber und Unternehmen und Umwelt. Es ist eine Gemengelage, die ich nicht überblicke.
Ich fände es aber witzig,
wenn ich arbeite ja auch nicht. Mein Ding ist, ich will ja auch nicht arbeiten. Also ich mache ja Kunst. Also ich bin ja sowieso nicht in dem, irgendwie, mir fällt das ja. Ich sehe das jetzt an meinem Freund, der ja für die Kölner Automobilindustrie arbeitet. Da geht's ja auch nicht gut. Was das für Druck dann auch ist, wenn so Unternehmen, weil man nicht weiß, was da eigentlich ist.
Ich hätte es aber witzig gefunden, wenn die Lausitz auf einmal die höchste Millionärsdichte Deutschlands bekommen hätte. Gut, aber wahrscheinlich hätte es aber auch was gemacht. Also dann wären vielleicht dort lauter Mäzene entstanden. Ich glaube gar nicht, dass man als Millionär, also wahrscheinlich ist man dann ja schnell kein Millionär mehr, sobald man 1 Euro ausgibt, hat man nur noch 999.099 Euro. Ich glaube, dass es die Leute irgendwie anders dann bewegt hätte. Aber gut, das ist jetzt natürlich auch alles Spekulation.
Mit Braunkohle kenne ich mich aus, tiefes Gewässer, möchte nichts zu sagen. Vielen Dank für das Thema, Alex, das hat mich sehr gefreut. Unerwartet, schön. A83, Fliegerei, toll. Ich war letztens wieder am Köln-Bonner Flughafen, da gucke ich ja ab und zu mal Flugzeuge landen. Es gibt hier so versteckte Hotspots, wo man direkt so im Zaun stehen kann, wenn man da durch einen Waldweg läuft. Und das kam ja manchmal Jumbos, selten abends, UPS, tagsüber eher wenig. Und das ist immer ein großes Highlight. Da stehen immer ganz viele Trainspotter mit Kameras. Und die kann man dann immer fragen, die kann dann alles erzählen.
Ja, ich muss auch sagen, ich bin ja auch ein riesen Flugzeug-Fan. Also das, ich bin ja auch jemand, ich bin gerne am Flughafen, ich mag Flugzeuge, ich habe es ja auch in vielen Folgen immer mal wieder erwähnt. Ja, deswegen war jetzt dieses Airbus-Thema irgendwie eins, das, obwohl es aus einer anderen Ecke kam, am Ende irgendwie aber bei mir die gleiche Faszination auslöst.
Es reiht sich aber wieder thematisch in die vergangenen Themen ein, das finde ich gut. Es passt zu Tiefflieger, zu Industrie, zu Heimat irgendwie, finde ich gut. Danke.
Dann springen wir zur letzten Rubrik.
Und die heißt lautet
Heimatkunde.
Die letzte Rubrik heißt Heimatkunde. Und da wollte ich kurz noch was zu sagen, weil ich habe tatsächlich, und das ist ein Manko, aus Thüringen Bier mitgebracht. Und es steht schon wieder bei mir zu Hause. Aber jetzt bin ich hier im Atelier und sonst hätte ich es dir mitbringen müssen. Und dann ist es wieder so durcheinander, dass ich doch ein Foto mitbringe. Für alle, die nicht wissen, worum es geht, wir bringen uns entweder ein Bier mit, trinken das und reden darüber aus dem Ort, dem Ostdeutschen, wo es herkommt, was wir darüber wissen und lustige Geschichten erfahren. Also vollkommener Nonsens, mit ein bisschen Bildung dahinter. Oder ich bringe ein altes Foto mit, was ich jetzt getan habe, was Alex nicht kennt und rede darüber.
Schade, ich hatte mich so auf das Bier gefreut. Aber
es tut mir leid.
Nächstes Mal. Du hast ein Bild mitgebracht.
Ja.
Hast es schon rumgeschickt.
Ohne Erlaubnis der Abgebildeten. Das möchte ich noch dazu sagen. Vielleicht kriege ich Ärger.
Ah. Okay, ich sehe ja ein Schwarz-Weiß-Foto. Es könnte eine Hochzeit sein. Es sieht auf jeden Fall festlich aus. Also wir haben auf der rechten Seite einen Mann, schick angezogen im Anzug und mit Krawatte. Und auf der linken Seite eine lockige Frau, könnte eine Dauerwelle sein, die einen Blumenstrauß in der Hand hat und ein schwarzes Kostüm trägt und eine weiße Bluse. Und im Hintergrund, da ist irgend so ein Gebäude mit Säulen. Weiß ich nicht, warum ich an den Reichstag gerade denken musste, aber es sieht irgendwie auf jeden Fall nach so einem klassizistischen Bau aus. Und beide sind fröhlich und lächeln und stehen auf einem sehr kaputten Asphalt.
Damit hast du das wurde komplett gut zusammengefasst. Die Person, die aussieht wie Atze Schröder, ist meine Mutter.
Und das hast du gesagt.
Und das ist der Tag ihrer Hochzeit, genau. Da haben sie geheiratet. Und das, im Hintergrund müsste das Sondershäuser Schloss sein oder die alte Wache unten. Ich weiß gar nicht genau, kann ich nicht gut erkennen. Aber passt genau da rein. Ist genau derselbe Stil, so wie alte Wache, wie so Brandenburger Tor. Mhm. Warum habe ich dieses Foto mitgebracht?
Ja.
Wegen Ulla Kock am Brink.
Jetzt bin ich gespannt, was hat das mit Ulla Kock am Brink?
Also ich heirate jetzt im September, habe ich ja beschlossen. Ich kenne ja meinen Freund, wir kennen es jetzt 24 Jahre. Und aus Vernunftsgründen beschlossen, wir werden jetzt die standesamtliche Ehe eingehen. Und da ich das Konzept der Ehe eigentlich ablehne, aus Vernunftsgründen mache, um diese Gemeinschaft, die wir haben, einfach rechtlich zu festigen, heiraten wir quasi nur auf dem Standesamt mit den Eltern, damit die sich freuen und machen dann einen kleinen Umtrunk am nächsten Tag. Jetzt gab es Diskussionen, so mit meiner Schwiegermutter. Wenn sich so Mütter verbinden, ist es ja wirklich teuflisch, möchte ich sagen. Da, was wir anziehen auf der Hochzeit. Und da ist für uns ja wirklich nur ein Verwaltungsakt. Ich finde ja, die standesamtliche Eheschließung ist ja ein Verwaltungsakt. In erster Linie wollten wir halt eine Hose und Hemd anziehen. Und jetzt erwarten unsere Mütter, dass wir uns schick machen. Mit so Anzug und so. Und so riesig. Und weil die eh schon alle enttäuscht sind, dass wir einen Umzug machen, keine richtige Hochzeitsfeier haben, weil wir ja keinen Bock zu haben. Und da geraten wir auf einmal in Konflikt. Und ich sag, ihr habt doch auch nicht so groß geheiratet. Ihr seid doch auch nur zum Standesamt gegangen damals, habt was angezogen und dann habt ihr was gegessen am Tag und dann war's das doch. So, ihr habt da auch nicht riesig groß was gemacht. Guckt mal so ein Foto an. Der Rudi hat einen großen Anzug an. So. Und dann heißt ja, wir hatten ja nichts damals. Wir hätten ja, hätten wir gehabt, dann hätten wir ja. Und das ist eine Lüge einfach. Und das versuche ich jetzt gerade mal von mir, weil ich habe nochmal recherchiert, Traumhochzeit, ja. Dieses, was es jetzt gerade so gibt, was wir alle wollen, mit die, der eine hat einen beigen Anzug an, der andere, dann passendes Einstieg zum anderen, so jetzt bei homosexuellen Paaren, oder dann mit dem Kleid, ist wirklich ja in Deutschland das angekommen, wenn ich das richtig recherchiert habe, mit Ulla Kock am Brink um Traumhochzeit. In den 80er, 90ern, wenn du mal Leute fragst, wie habt ihr geheiratet, dann haben die eine Standesamt Ehe gemacht oder kirchlich, dann gab es eine Feier und das war's. Aber dieses ganze Drumherum mit hier und Tauben und hier und da und Tischdicke und so, das ist ja alles erst die letzten 30 Jahre gekommen, durchs Westfernsehen. Und ich verweigere mich an dieser Stelle, das mitzumachen. Und deshalb möchte ich, und deshalb habe ich dieses alte Foto mitgebracht, als Beleg, meine eigenen Eltern, ihr habt doch auch nicht so ein Brimborium darum gemacht. So, da ist man halt hingegangen, meine Schwiegermutter erzählt sogar, sie wurde verheiratet und wollte gar nicht. Also ihre Schwester hat einen Termin für sie gemacht, hat gesagt, morgen heiratest du übrigens, wir haben einen Termin gemacht. So. Weißt du, und dann machen die so ein Aufhebens und ich habe dieses alte Foto dahingehend mitgebracht, dass mich unterstützt in meiner Haltung, man kann das auch anders machen. Man muss jetzt hier nicht so einen romantischen Kitsch machen.
Aber man muss ja sagen, die beiden sind ja trotzdem festlich gekleidet. Also so würden die ja normalerweise nicht durch den Tag gehen, oder?
Richtig, und das ist ja eben die Dings, wenn die Geschichte so anhörst. Und ich fordere bitte alle anhand dieses Fotos auf, die Verwandte haben, die in DDR-Zeiten geheiratet haben, die Geschichte darum, oh, wie habe ich einen Anzug? Ich muss ja einen Anzug, ich hatte ja keinen. Da habe ich mir das geliehen und die Krawatte und dann muss ich mir noch einen Blazer kaufen, es gab ja nicht, bin ich ein Secondhand und einen Verkauf und Exquisit und hier und da und dann brauche ich keine Schuhe. Also dieses ganze Drama, was sich umspinnt um diese Klamotten, ist es das wert heutzutage, das zu machen? Ich finde, nein. Also weißt du, dieses ich muss jetzt für dieses eine Schwarz-Weiß-Foto existieren und diese 20 Minuten da mich in eine unwohlende Unkosten-Organisationsschwierigkeit begeben. Ich sage nein.
Ich musste nur lachen, weil was natürlich jetzt niemand sehen konnte, ist, als ich nur kurz erwähnte, die sehen ja festlich aus, hätte man das Gesicht von Danny gerade sehen müssen. Es sah aus, als ob ich mit den beiden Schwiegermüttern, mit den beiden Müttern Hand in Hand gegen Danny gehen würde.
Geh du doch denn. Nur
ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe ja erst vor kurzem eine Hochzeit mitgemacht und da war es zumindest so, als ich den Anzug gekauft habe für die Hochzeit, habe ich gesagt, dass ich sowohl auf dem Standesamt bin, als auch dann auf einer Hochzeitsfeier am gleichen Tag. Und da hat es schon der Verkaufsberater gesagt, naja, dann für das Standesamt, dann machen sie aber keine Fliege und so. Also da ging es schon darum, ein bisschen Reduktion. Ne? Und generell waren alle natürlich schon ein bisschen festlicher gekleidet, weil die Feier direkt danach war. Aber ansonsten waren auch viele ein bisschen zurückhaltender. Es war dennoch festlicher.
Dazu habe ich schon gar keine Lust mehr. Da habe ich schon gar keine Lust. So.
Ja, aber es ist ja auch, man muss ja sagen, es ist ja eine Hochzeit für euch. Ne? Bei der Beerdigung sagt man ja immer, dass man für die Lebenden feiert. So, aber bei der Hochzeit
sei ja mal für die Lebenden. Also das ist
so, das ist so viel dazu, dass ich ja journalistisch denke und immer die Headline im Kopf habe. Also da feiert ihr ja für euch und euch selbst und dann solltet ihr auch entscheiden.
Ja, was heißt feiern? Ich sehe das als verwaltungstechnischen Akt, die Hochzeit. Die macht, die bindet eine aneinander. Und jetzt kommt ja das noch hinzu und das finde ich ganz spannend, was mit uns nämlich die letzte Zeit passiert ist. Ich spreche Einladung aus und ganz viele Menschen und nicht wenige, Kollegen, Freunde, Bekannte, Verwandte, sagen dann so jetzt wie, da habt ihr aber ganz schön lange gewartet. Und warum eigentlich? Ne? So 24 Jahre ist ja jetzt lang. Und dann musst du sagen, was die Leute vergessen, wenn sie nichts mit unserem Kosmos, unserer kleinen Bubble zu tun haben, wir durften nicht. Ja. Also als wir uns kennengelernt haben, gab es nicht mal die eingetragene Lebenspartnerschaft. Als es sie dann gab, hat es nochmal 16 Jahre gedauert, 2017 Angela Merkel, ehe die Ehe für alle möglich war. Und in diesen 17 Jahren, also wir haben es ja kennengelernt, wussten wir, werden immer in wilder Ehe gesellschaftlich nicht akzeptiert leben. Das hat sich dann über 17 Jahre gewandelt. Aber in den 17 Jahren ist ja so viel passiert an rechtlicher Absicherung, an Zusammenwachsen, Verträge, Vollmachten, Konten, was eine Ehe normalerweise ja löst, dass es ja gar nicht mehr nötig war zu heiraten, weil wir wussten so. Und dann finde ich, also dieser Aspekt ist, hat für mich eigentlich mehr Priorität.
Deswegen stört es dich auch nicht, dass es 24 und nicht 25 sind, ne?
Meine größte Angst ist, dass wir einen Standesbeamten und Beamten kriegen, der um die Tatsache auch nicht weiß und auch so einen blöden Satz sagt wie, die sind sehr lange zusammen, heiraten das jetzt, weil der wird dich kurz intervenieren. Weil das vergessen Leute sehr schnell, dass wir auch nicht durften lange. Und das ging gar nicht. Und deshalb, das für mich jetzt eher, also ich bin in eine Beziehung gegangen vor 24 Jahren, die nicht romantisierend auf eine Ehe hinauslief, weil wir nie gesagt haben, oh, wann heiraten wir? Es war nicht möglich. Der Gedanke daran war ja schon absurd vor 24 Jahren. Jeglich, abseits jeglicher Vorstellungskraft. Und warum soll ich da jetzt eine romantische Hochzeit das machen, wo mir das ja 17 Jahre, also weißt du, was ich meine? Das hat für mich eine andere Bedeutung. Eher eine rechtlich, ah ja, jetzt passt das, jetzt kriegen wir das hin, jetzt dürfen wir das, Perspektive.
Ich muss zugeben, mir wäre dieser Fehler auch unterlaufen. Ich habe gerade selber gemerkt, 24 Jahre, und dann hast du gesagt, ja, warum haben die denn so lange gewartet? Mhm. Und in meinem Kopf war so, ja, stimmt, interessant. Aber dass es gar nicht ging. Und ich glaube, das war wichtig, dass du das jetzt noch mal erwähnt hast. Das ist ja etwas, was, also in Deutschland, ne, es gibt ja noch viele Länder auch um uns herum, also wir müssen ja gar nicht weit laufen in der EU, wo das alles noch gar nicht geht. So, die im Prinzip neidisch teilweise auf uns gucken, wenn sie denn überhaupt heiraten wollen. Beziehungsweise geht's ja auch gar nicht darum, ob sie heiraten wollen oder nicht, sondern dafür, wofür gekämpft worden ist in Deutschland, ist ja erstmal, dass man das gleiche Recht hat, wie alle anderen. Darum geht's ja erstmal. Nicht,
ja, und das ist eine homosexuelle Ehe, finde ich, jetzt zwischen zwei Gleichgeschlechten, hat ja auch immer eine Bedeutung. Wir fahren zum Beispiel sehr gerne in Europa in Urlaub, im Zug. Ich meine, guck dir mir die Länder um uns rum an. In wie vielen der Ländern, sag mal, wo du maximal ein Land überschreitest, wo du mit dem Zug hinfahren kannst, im Nachtzug, kann es dir passieren, dass du im Hotel dein Ausweis zeigst, da steht verheiratet und der andere eben auch. Und du merkst offensichtlich, du bist jetzt ein homosexuelles Paar, das verheiratet ist. Also das ist ja auch eine Art Outing, was damit ja einhergeht. So, und dann hat eben eine, finde ich, nach wie vor eine gleichgeschlechtliche Ehe nicht nur Vorteile heute. Ist nicht nur was zum Feiern, weil sie schränkt auch ein.
Ja.
Weil es dann ein öffentliches Dokument über deine Sexualität auch gibt.
Ja, also wenn man jetzt sogar noch über die EU hinausgeht, kann das schon in einigen Urlaubsländern, wenn du jetzt mal das ansprichst.
Naja, genau, es gibt, weil wir schon über viele Länder sprechen, aber alleine, was ich ja gerne mache, ist, also mit dem Nachtzug irgendwo hinzufahren, kann ja schon innerhalb der EU jetzt passieren, dass das gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, dass du damit offen umgehst. Musst du aber dann, wenn es in deinem Ausweis steht, dass du verheiratet bist. So gesehen.
Ja.
Und deshalb möchte ich jetzt abschließend, das habe ich dieses Foto mitgebracht als Symbol, möchte ich gerne meinen eigenen Eltern, meinen Schwiegermutter zeigen, anhand dieses alten Fotos, dass es eine andere Bedeutung haben kann und dass man das jetzt nicht an den Klamotten aufhängt. Dass wir, glaube ich, auch einen sehr schönen feierlichen Tag haben können und einen empowernden, selbstbewussten Tag an diesem, wenn wir da heiraten, der nicht davon abhängt, ob wir jetzt gleichfarbige Einstecktücher tragen.
Aber bevor wir Schluss machen, ich muss eine Korrektur loswerden.
Oh Gott.
Es war nicht Ulla Kock am Brink. Traumhochzeit. Es war Linda de Mol.
Linda de Mol, das ist richtig. Ulla war der 100.000-Mark-Show.
Genau.
Stimmt, was? Linda de Mol.
Aber ich glaube, jedem, der hier zuhört und der diese Sendung kennt, kann total gut nachvollziehen, dass man diese beiden Sendungen als eine Sendung sieht. Ja. Weil die immer irgendwie zusammen waren. Ich glaube, das war auch immer im Wechsel oder so. Ne? Mal die 100.000-Mark-Show, dann wieder die Traumhochzeit. Ich habe übrigens die Traumhochzeit nie geguckt. Ich fand das, also, weil ich damals schon Hochzeiten nicht mochte.
Ich habe die Traumhochzeit, weiß ich noch, als Kind immer geguckt, auch nicht. Bis auf diese am Ende, das war doch das mit der Traumhochzeit, wo die irgendwie einen Schlüssel ziehen mussten oder sich für einen Code entscheiden. Mhm. Nee, das war 100.000-Mark-Show. Ne? Der Code ist richtig. Der Code ist falsch. Welche Szene war das?
Das war dann, das siehst du, das vermengt sich alles.
Ich glaube, das
war
100.000 Mark. Genau, da mussten die doch immer so einen Code. Und desto mehr Spiele die gewonnen haben, so mehr mehr Schlüssel haben die bekommen.
Ja, genau, das war Ulla Kock am Brink, 100.000 Mark Show. Aber bei der Traumhochzeit musste man ja, glaube ich, auch irgendwelche Aufgaben erfüllen und konnte dann, glaube ich, mehr Geld für die Traumhochzeit gewinnen oder irgendwie sowas, oder?
Zum Thema homosexuelle Hochzeit. Als ich als Kind bei Traumhochzeit das Schönste immer den Champagnerturm fand mit den Gläsern, hätte meine Mutter schon skeptisch werden müssen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Mehr möchte ich nicht dazu sagen.
Schöne Folge, Alex. Ich freue mich.
Fand ich auch. Ich hoffe, dass es auch den anderen gut gefallen hat. Schreibt uns, empfiehlt uns weiter, gebt uns Sterne.
Wenn ihr nicht wisst, was ihr mir zur Hochzeit schenken sollt, Sterne auf Spotify.
Oder Biersorten, von denen wir noch nie gehört und gesprochen haben.
Nein, auf gar keinen Fall. Das endet wie bei Melena, der uns Bier mitbringt und wir schaffen es nicht und dann läuft es ab und dann trinken wir es so und dann ist er alle enttäuscht.
Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben alles weggesoffen. Wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Auf Wiedersehen, Alex.
Tschüssing.